Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind in der Exodus-Reihe und ich glaube, wir haben die letzten Male gesehen, hoffe ich zumindest, dass die Geschichte vom Volk Israel, insbesondere in dem Buch Exodus, also zweiten Buch Mose, sehr, sehr viel mit uns persönlich zu tun hat, aber nicht nur mit uns persönlich, sondern auch mit uns als erlebt. Ja, ich würde sogar sagen, mit dem gesamten Volk Gottes über alle Zeiten hinweg. Und man findet in der gesamten Bibel, ich habe heute Morgen gerade noch einen Psalm gelesen, ob Psalm 78 oder irgendwie sowas, immer und immer wieder der Bezug zu dieser großen Rettungstat Gottes, als er das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Hier am Ende von Kapitel 15, also das, was wir gehört haben, war aus Kapitel 16, aber am Ende von Kapitel 15 im zweiten Buch Mose, da wird sozusagen ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Volkes Gottes aufgemacht. Ägypten liegt jetzt hinter ihnen und was jetzt losgeht, ist die Wüstenwanderung. Das Volk Gottes startet in die Wüste. Dort sind sie 40 Jahre, das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber letztlich ist es die Reise in das verheißene Land, das, was Gott ihnen versprochen hat. Und so geht es dann auch in Kapitel 16 direkt los. Es heißt da von Elim aus, das war eine Oase, sage ich jetzt mal, wo sie nach ein bisschen Terror, den sie da schon gemacht haben, wo Gott sie dann hingeführt hat. Also von Elim aus zogen die Israeliten weiter und kamen in die Wüste. Und vielleicht direkt hier am Anfang eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist, um dieses Ereignis richtig zu verstehen. Die Israeliten haben ja nicht selber entschieden, wohin sie gegangen sind, sondern, vielleicht erinnert ihr euch dran, die hatten so ein spezielles Navi. Ja, ein Navigationssystem, nämlich am Tag die Wolkensäule und in der Nacht diese Feuersäule. Und wann immer die sich bewegte und weiterzog, packten die Israeliten ihre sieben Sachen zusammen und zogen mit. Mit anderen Worten, dass die jetzt quasi von Elim aus in die Wüste zogen, war nicht ihre Idee, sondern Gott selber führte sie in die Wüste. Letztes Jahr waren meine Frau und ich, Christina, in Israel. Und wir sind von Tel Aviv, direkt am Anfang eigentlich, durch die Wüste runter nach Eilat gefahren. Und das war spannend. Wir waren da im Herbst, da war es trotzdem immer noch richtig heiß, aber wir hatten in der Wüste teilweise so ein Wetter, wie wir jetzt heute hier hatten. Also sehr interessant, unerwartet. Trotzdem war das für mich eine super faszinierende Gegend. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste gewesen ist. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, so richtig in der Wüste waren wir nicht, weil wir waren auf einer gut geteerten Art Autobahn unterwegs durch die Wüste, das gilt nicht so richtig, also und hatten Klimaanlage im Auto und so weiter, also es war alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, Touri-Status, aber trotzdem fand ich das super faszinierend, einfach zu gucken, weil die Wüste für mich so irgendwie voller Geheimnisse steckt. Ich fand das richtig spannend. Aber ich dachte so im Nachhinein, ja, ich fand das deswegen wirklich auch spannend, weil ich konnte ja quasi wohl klimatisiert aus dem Fenster rausgucken und das alles genießen. Ich wusste, am Abend werden wir in unserem Quartier in Eilat sein, da ist das Meer, da ist es schön, da ist es angenehm. Wir haben genug Essen dabei, wir haben genug Trinken dabei, ich habe ein Handy dabei, Benzin ist auch ausreichend im Tank und es gibt zwischendrin auch viele Stationen, wo man halten kann und quasi Nachschub bekommen kann. Also es war jetzt nicht so lebensbedrohlich oder irgendwie besonders herausfordernd. Das war aber für die Leute damals komplett anders, weil die Israeliten all das nicht hatten. Die waren nicht so unterwegs, die waren zu Fuß mit Vieh, mit Mann und Maus unterwegs und die Wüste war damals besonders ein Ort für die Menschen, wo sie eigentlich nicht alleine leben konnten auf längere Zeit. Wenn man durch die Wüste musste, dann musste man sehen, dass man ausreichend Wasserproviant mit hatte und man musste die Oasen kennen. Die Zwischenstopps, wo man quasi wieder auftanken konnte, was Wasser angeht, ein bisschen sich ausruhen konnte, wo es Vegetation gab, also Fressen für die Tiere. Sonst hatte man keine Chance. Und wenn man das irgendwie verpasste, dann war die Wüste schneller als man denkt, ein lebensgefährlicher Ort, an dem nicht wenige zu Tode gekommen sind. Und man fragt sich an dem Punkt, ich zumindest, als ich den Text gelesen habe, warum führt Gott sein Volk in so eine öde, harte und schwierige Gegend? Warum? Der direkte Weg nach Kanaan, in dieses Verheißene Land, war ein anderer. der führte mehr oder weniger am Meer vorbei, an Ebenen oder Bereichen, die viel angenehmer waren. Warum führt Gott sein Volk in die Wüste? Und das Spannende ist, wir erhalten sogar eine Antwort darauf, und zwar von Mose selber. Im 5. Buch, also dem letzten Buch Mose in dieser Reihe 1 bis 5, da reflektiert Mose nach 40 Jahren Geschichte, also nach 40 Jahren Volk Israel in der Wüste, über diese Zeit. Und er schreibt im 8. Kapitel etwas den Israeliten, dem Volk, in sein Stammbuch, wenn man so will. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Das ist die Erklärung dafür, warum Gott sein Volk in die Wüste geführt hat. Er schreibt: Du sollst, also Israel, du sollst immer daran denken, wie Jahwe dein Gott dich diese 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jahwes kommt. In diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Daran kannst du erkennen, dass Jahwe dein Gott dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Achte darum auf seine Weisung, bleib auf seinem Weg und hab Ehrfurcht vor ihm. Also was Mose hier dem Volk Israel mit ins Stammbuch schreibt und letztlich auch uns sagen will, ist: Gott liebt sein Volk wie seinen Sohn. Und deshalb, weil er ihn liebt, erzieht er ihn. Und Erziehung ist nicht immer nur angenehm. Das weiß jeder von uns wahrscheinlich. Aber er möchte, dass sein Volk ihm ähnlich wird und so lebt, wie er das möchte, wie er das will. Er möchte, dass sie ihm von Herzen gehorchen. Und er möchte auch, dass sie nicht mehr als Sklaven leben, was sie ja gewesen sind in Ägypten, sondern als befreite Kinder des lebendigen Gottes. Und es gibt eine Sache, glaube ich, die wir verstehen müssen. Und die kennen wir auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Es ist eine Sache, einen Menschen aus der Sklaverei herauszuholen. Das geht mehr oder weniger innerhalb eines Momentes. Nämlich dann, wenn dir die Ketten oder Fesseln abgenommen werden und du gehen darfst. Aber die Sklaverei aus einem Menschen herauszubekommen, das ist ein langer Prozess. Das dauert. Dich aus deinem alten Leben von Jesus herausretten zu lassen, das kannst du heute tun. Aber dein altes Leben aus dir herauszubekommen, das dauert länger. Aber genau dieses Ziel verfolgt Gott. Und in diesem langen Prozess gebraucht Gott immer wieder Wüstenzeiten. Also Zeiten, in denen es einfach schwierig ist. Was Felix erzählt hat, ja, da sind plötzlich die Herausforderungen, da ist Kritik und plötzlich fühlt sich das so an, als wird einem irgendwie der Boden weggezogen. Das sind Zeiten oder Momente, in denen Sachen einfach schief gehen. Das sind Phasen im Leben, wo einfach Herausforderungen und Probleme da sind. Wüstenzeiten, und die kennt wahrscheinlich auf die eine oder andere Art und Weise jeder von uns. Und die Frage ist, warum braucht es solche Zeiten? Warum braucht es Wüstenzeiten? Warum benutzt Gott besonders Wüstenzeiten in unserem Leben? Ich habe ein paar Punkte. In Wüstenzeiten, das ist der erste, erkennen wir unser Herz. In Wüstenzeiten erkennen wir unser Herz. Und das sehen wir hier bei den Israeliten. Ich lese das nochmal. Hier in der Wüste stellte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten gegen Mose und Aaron. Sie ärgerten sich. Hätte Jahwe uns doch in Ägypten sterben lassen, als wir an Fleischtöpfen saßen und genug Brot zu essen hatten. Aber ihr habt uns dort herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Und dann sagt Mose in Vers 8 zu ihnen: Er, Jahwe, wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, dass ihr euch satt essen könnt, weil Jahwe euer Murren gehört hat. Denn wer sind wir schon? Euer Murren hat sich nicht gegen uns gerichtet, sondern gegen Jahwe. Und das ist ja erstaunlich, wir kennen es ja mittlerweile schon fast vom Volk Israel. Eben noch haben sie Gott gepriesen nach der großen Rettung, wo er die Ägypter vernichtet hat. Sie haben ihn gelobt, sie haben ihn gepriesen. Und kaum verändern sich die Umstände und es geht ihnen schlecht, sie fangen an zu hungern, da kommt der wahre Zustand ihres Herzens an die Oberfläche. Und was kommt da an die Oberfläche? Was tun sie hier? Dieses Wort, sie murren. Ich habe keine Ahnung, ob du dieses Wort normalerweise benutzt, murren. Ich finde, das klingt schon so murren, so interessant, scheppernd irgendwie und wahrscheinlich ist es das auch. Also oberflächlich gesehen ist das, was die Israeliten da tun, sie regen sich einfach tierisch über etwas auf. Nämlich, hier, ihr habt uns doch rausgeführt und so weiter, das geht gar nicht und bla 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 bla. So, die Israeliten ärgern sich und beschweren sich bei Mose und Aaron. Aber murren, und das ist ja die Diagnose, die hier gestellt wird, ist nicht nur, ich reg mich mal über was auf, weil ich irgendwie so ein cholerischer Typ bin oder irgendwie sowas. Nein, murren, das ist etwas, was viel tiefer geht. Ein Pastor aus Amerika hat das mal so definiert: Murren ist das Hintergrundbrummen eines unzufriedenen Herzens. Und mir fehlte da ein Aspekt, deswegen würde ich das ein bisschen ergänzen. Ich würde Murren so bezeichnen: Murren ist das nach außen laut werdende Hintergrundbrummen eines unzufriedenen Herzens. Murren entspringt oftmals einer Lebenseinstellung, die so lautet: Wenn ich korrekt lebe, moralisch gut handel oder von mir aus religiös bin, dann wird mein Leben auch gut verlaufen. Ja, dann habe ich, und jetzt kommt das Recht darauf, dass mein Leben gut verläuft. Und wenn ich das nicht bekomme, was mir vermeintlich zusteht, dann habe ich ein Recht darauf, mich zu beschweren. Das ist die Dynamik des Murrens. Ich lebe gut, ich bin religiös, ich mache das, was Gott will oder andere wollen. Und im Umkehrschluss möchte ich dann aber bitte schön ein gutes Leben haben. Ich möchte nicht krank werden, mir soll kein großes Unglück begegnen, meine Umstände sollen mehr oder weniger gut laufen, mein Verdienst soll stimmen und so weiter und so fort. Und wenn das dann aber nicht passiert, worauf ich ja ein Recht habe, dann nehme ich mir das Recht und die Freiheit, richtig loszulegen, mich zu beklagen, zu beschweren, sprich zu murren. Und wenn das deine Herzenshaltung ist, und die steckt bei jedem von uns im Herzen drin, wenn das in deinem Herzen ist, dann wird diese Haltung dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum vergiften. Du wirst beständig andere für deine Misere verantwortlich machen, ständig. Sie sind schuld daran, dass es dir jetzt so geht, wie es dir geht. Ob das Gott ist, andere Menschen, die Umstände oder alle zusammen. Die anderen sind schuld. Mose und Aaron, ihr habt uns hier rausgeführt. Wir wollten gar nicht. Ihr seid schuld. Die Schwierigkeit beim Murren ist die, dass wir unser Murren oft gar nicht als solches erkennen. Wir sehen das nicht so, weil wir meinen, es wäre legitim, sich zu beschweren. Ständig Kritik zu äußern. Schließlich muss das mal gesagt werden. Wir meinen, wir hätten ein Recht dazu, unserem Ärger Luft zu machen. Uns mal so richtig auszukotzen. Immerhin fühlen wir uns danach ja irgendwie erleichtert. Das Problem ist nur, die, bei denen wir uns ausgekotzt haben, die fühlen sich danach nicht unbedingt erleichtert. Im Gegenteil. Ich habe einen Tipp für uns alle. Achte mal auf dein Verhalten und frag dich mal in einem Selbstreflektierenden, wozu wir alle in der Lage sind, also so ein bisschen zurücktreten und sich selber beobachten. Was habe ich da eigentlich gemacht? Frage dich nicht nur, was habe ich gemacht, sondern wo kommt das eigentlich her? Was verrät mir mein äußeres Verhalten über das, was in meinem Herzen drin ist? Die Israeliten meinten an dem Punkt, sie hätten ein Recht darauf, in der Wüste Essen zu bekommen und Gott hätte gefälligst dafür zu sorgen. Das war ihre Haltung. Du Gott hast uns da irgendwie rausgeführt, Mose und Aaron, ihr habt uns rausgeführt, ist uns auch egal, wer uns rausgeführt hat, wir wollten hier nicht sein, jetzt haben wir nichts zu essen, sorgt gefälligst dafür, dass wir jetzt hier Futter kriegen. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es richtig was auf die 12 oder wie auch immer. Wenn mir so eine Haltung in meinem Alltag entgegengebracht wird, ja, wenn Leute mir begegnen mit so einer Haltung und sagen, hier, du hast dafür zu sorgen, hier, das ist mein Recht, dann gibt es bei mir so einen inneren Reflex, Und dieser Reflex ist, wenn ich nicht gezwungen wäre, zu sagen, jetzt erst recht nicht. Nö, ich bin euch bescheuert. Also gefällig selber gucken oder wie auch immer. Aber was macht Gott? Er versorgt sie auf eindrückliche und wundersame Weise. Jahwe sagt zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage zu ihnen, am Abend werdet ihr Fleisch essen können und am Morgen Brot, bis ihr satt seid. So werdet ihr erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott bin. Gegen Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Und Mose sagte zu ihnen, das ist das Brot, das Jahwe euch zu essen gibt. Und das ist das Zweite, was wir aus diesem Text lernen können. In Wüstenzeiten, nicht nur in Wüstenzeiten, aber besonders dann, weil es dann so auffällig ist, können wir Gottes Versorgung erleben. Gott versorgt uns nicht, weil wir es verdient hätten oder weil wir uns immer richtig verhalten hätten. Er versorgt uns, weil wir sein Volk sind, das er liebt. Mir ist diese Wahrheit mal sehr deutlich geworden, als wir als Familie mal in so einer Wüstenzeit waren. Gott hätte absolut korrekt, gerecht gehandelt, wenn er uns in dieser Zeit nicht mehr, in diesem Fall durch unsere Spender, versorgt hätte. Hätten wir ihm keinen Vorwurf machen können. Weder haben wir in dieser Zeit etwas großartig für ihn bewirkt, noch war unsere Herzenshaltung immer richtig. Im Gegenteil, vielfach, ich erinnere mich noch sehr gut daran, habe ich mich oft genauso verhalten wie die Israeliten. Ich habe gemurrt, ziemlich lautstark. Wie kannst du nur? Warum geht es uns oder mir jetzt so schlecht? Das habe ich doch anders verdient. Guck mal, was wir alles gemacht haben. Du bist schuld, Gott. Aber Gott hat uns versorgt auf erstaunliche Weise. Nicht wegen unseres korrekten Verhaltens, nicht wegen unserer tollen Leistung, sondern einfach, weil wir seine Kinder sind. Und ich möchte dich heute Morgen dazu herausfordern, mal hinzuschauen. Siehst du die Versorgung Gottes in deinem Leben? Wo gibt er dir etwas, was du zum Leben brauchst, weit darüber hinaus? Und das trotz deiner Fehler, trotz deiner Rebellion gegen ihn und obwohl du ihn anzweifelst. Und all das sollte uns doch eigentlich dazu führen, dass wir seinem Wort gehorchen und ihm vertrauen, oder? Also ich meine, das wäre doch eigentlich die Reaktion, wo man denken würde, ja genau. Ich habe es mir nicht verdient, er versorgt mich trotzdem, jetzt müsste ich ihm doch erst recht vertrauen und ihm auch gehorchen. In Vers 4, in diesem Text, lesen wir etwas Interessantes. Da sagte Jahwe zu Mose, pass auf, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann sollen die Leute aus dem Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen, aber nicht mehr. Ich will das Volk prüfen, ob es nach meiner Weisung leben wird oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Das ist der dritte Punkt, den ich weitergeben möchte. In Wüstenzeiten wird unser Glaube geformt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Ganz konkret, da sind die Israeliten in der Wüste. Ungefähr 1 Million Leute, berichtet uns die Bibel. Plus Vieh und alles Mögliche. Da, wo so gut wie nichts wächst, nie im Leben hätte ein Volk von dieser Größe, ich würde sagen bis heute nicht, ohne Hilfslieferung, ohne Ende, aber damals schon gar nicht, nie hätte ein Volk in dieser Größe an so einem Ort lange überleben können. Das wäre unmöglich gewesen, es gab gar nicht genug. Aber Gott versorgt sie täglich, 40 Jahre lang, täglich. Allein, dass er in der Lage dazu ist, das zu tun, zeigt, wie allmächtig und groß Gott ist. Aber die Frage ist ja trotzdem, warum tut er es täglich? Also ich habe mich zumindest gefragt, Gott, wie wäre es mit wöchentlich oder wenigstens eine Monatsration? Warum täglich? Ich meine, ist ja schön, aber irgendwie das wäre doch auch irgendwie anders gegangen, oder? Die meisten von euch wissen ja, dass wir als Pastoren von Erlebt hier nicht ausschließlich, also dass sich unser Gehalt nicht ausschließlich von den Finanzen von Erlebt deckt, da sind wir noch nicht, da kommen wir hoffentlich irgendwann hin, sondern wir haben einen externen Unterstützer- und Spenderkreis, die für uns Monat für Monat zusätzlich Geld geben. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man das so macht und so lebt, ich habe mir schon sehr häufig gewünscht, dass ich im Lotto gewinne. Weil ich gedacht habe, Gott, das ist doch eine super Idee, oder? Ich spiele Lotto, du musst mir ja nicht gleich den Jahrhundert-Jackpot schenken oder uns, aber so ein Sechser wird uns helfen. Dann müssten wir nicht jedes Mal da bei den Spendern und bitte und könnt und sollt und so weiter. Und ja, und auch für die Gemeinde wäre es viel besser. Ich würde auch 10% zusätzlich spenden und so weiter und so fort. Es wäre doch eigentlich eine tolle Idee und für dich wäre es doch auch super. Du wärst den Stress los, dass du uns da ständig versorgen musst. Ist doch besser, oder? Leute, ich hab's probiert. Mehrfach. Also nicht ständig, mehrfach. Es hat nie geklappt. Ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Ich habe mich auch ein paar Mal gefragt, nachdem es nicht geklappt, warum mache ich das eigentlich normal? Wäre es für Gott ein Problem, mir die richtigen Lottozahlen einzugeben oder die Zahlen, die ich angekreuzt habe, auch ziehen zu lassen? Wohl nicht, würde ich sagen. Also das ist einfacher als Manna vom Himmel regnen lassen. Aber ich glaube, es gibt ein paar Gründe, die dahinter liegen. Und das ist im Grunde nichts anderes als bei den Israeliten auch. Das Erste wäre, wenn es so wäre, dass ich einen Sechser im Lotto gewinnen würde und plötzlich da eine Million auf dem Konto habe. Ich glaube, ich würde mich schneller verselbstständigen, als ich gucken könnte. Ich würde mich an dem Punkt von Gott loslösen. Da ist es, da ist die Ressource und jetzt, Gott, muss ich natürlich als guter Haushalter auch gut damit umgehen und ich muss gucken, wo kann ich das anlegen und wie kann ich das machen und so weiter und so fort. Ich sag dir dann Bescheid, Gott, wenn ich das gemacht habe. So wird das laufen. Aber es gibt einen zweiten Punkt und der liegt tiefer und das ist das eigentliche Problem. Es ist nämlich das, was hinter meinem Wunsch nach dem Lottogewinn steckt. Denn wenn ich mir das so wünsche, dann zeige ich eigentlich damit, dass es mir mehr Sicherheit gibt, eine Million auf dem Konto zu haben und selber über das Geld entscheiden zu können, als die Zusage Gottes zu haben, dass wenn ich zuerst nach seinem Reich trachte, er mich mit allem, was ich zum Leben brauche, versorgen wird. Das ist das Problem. Und das ist nichts anderes als Unglaube und Zweifel an seiner Treue, an seiner Güte, an seiner Allmacht. Und das kann Gott nie im Leben für gut heißen. Das ist das Problem. Ich sage im Grunde nichts anderes, Gott, alles schön und gut, was du mir sagst. Aber weißt du, ein Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Ich will es auf dem Konto sehen. Wenn es bei meiner Bank liegt, dann ist es sicher, ha, ha, ha. Ja, aber gut, wir denken trotzdem so. Gott hat den Israeliten versprochen, sie täglich mit Manna zu versorgen und er tut es auch. Aber sie müssen ihm vertrauen, dass er es tut, jeden Tag wieder neu. Stellt euch vor, die sind abends in ihr Zelt gegangen zum Schlafen. Die haben das aufgegessen, was sie hatten. Die hatten keine Kühlschränke, die hatten keine Vorratskammer, nix. Dann sind sie zu Bett gegangen. Und wie haben die wohl geschlafen? Boah, da waren bestimmt welche dabei, die sich gedacht haben, ich kann nicht schlafen, hoffentlich ist morgen Manna da, hoffentlich ist morgen Manna da, soll ich noch was machen? Vielleicht gibt es auch welche, die sind extra früh aufgestanden, um schon mal zu gucken, ob es da ist. Im Grunde genommen war es ihr Job, zu vertrauen. Und zu sagen, Gott, ich lege mich jetzt hier ganz entspannt hin, ich kann schlafen, weil ich weiß, dass du Wort hältst. Und ob sie wirklich vertraut haben, das zeigte sich an einer ganz einfachen Sache, nämlich der, ob sie sich Vorräte anlegen wollten oder nicht. Mose sagt zu ihnen, niemand darf bis morgen etwas davon übrig lassen. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den nächsten Tag zurück. Aber am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Mose war zornig über sie. Jetzt muss ich eine Anmerkung machen, weil ich weiß, manche von euren Köpfen wird das sofort aufgeploppt sein. Ist etwas dagegen zu sagen, sich Vorräte anzulegen? Nein. Die Bibel sagt uns sogar an anderer Stelle, dass wir das sollen. Wir sollen weise sein, wir sollen gut mit den Sachen umgehen. Das verbietet Gott nicht grundsätzlich. Aber hier, an dieser Stelle, untersagt er es ihnen. Und es gibt Stellen in der Bibel, wo Gott es speziell untersagt. Seinen Jüngern, als er sie losschickt, sagt er auch, nehmt nicht zweites Hemd und so weiter mit, sondern geht so, wie ihr seid. Geht damit und ich werde euch versorgen. Also wir müssen genau hingucken. Es ist nicht grundsätzlich was gegen Vorräte, sondern wir müssen in unser Herz gucken. Was mache ich da eigentlich, wenn ich mir Vorräte anlege oder auch nicht anlege? Also, nicht grundsätzlich was dagegen zu sagen. Wobei man muss hier sagen, in der Wüste, das war auch ziemlich klug von Gott, weil mit Lebensmitteln aufbewahren war es damals sowieso nicht so toll. Also mitten in der Wüste. Kühlschränke gab es nicht und dann hätten die das ja auch alles transportieren müssen, wenn die gewandert sind. Das war jetzt auch nicht so prickelnd, wenn du da 1000 Säcke Manna auf dem Esel hast oder so. Das war zusätzlich eine Belastung. Also die Version, täglich ihnen das sozusagen da zu servieren, wo sie gerade waren, war optimal für die Israeliten. Aber Gott geht es hier darum, den Israeliten etwas beizubringen, nämlich, dass sie ihm voll vertrauen können. Jeden Tag wieder neu. Sie sollen und müssen ihre Versorgung nicht in die eigene Hand nehmen. Sie können seinem Wort vertrauen, er ist ihr Gott, er liebt sie, er sorgt für sie und sie können sich auf ihn verlassen. Und seht ihr, das Gleiche gilt für uns. Glaubst du das, dass Gott dein liebender Vater ist, der dich versorgen wird, der dein Leben so führen wird, dass es dir alles, auch wenn du das im Moment nicht sehen kannst, aber dass es dir alles zum Besten dienen muss? Und das Beste heißt nicht nach meiner Version, sondern nach seiner Version. Du und ich, wir müssen jeden Tag neu entscheiden, wem wir vertrauen. Und das sehr konkret und sehr praktisch. Das ist wirklich was ganz, ganz Konkretes und Praktisches. Jeden Tag neu stehen wir vor der Wahl. Nehme ich mein Leben in meine eigene Hand? Und schaue, dass ich für meine Bedürfnisse selber sorge, auf meine Art und Weise, so wie es mir gefällt? Oder trachte ich zuerst nach Gottes Anliegen, frage danach und suche sie da hinterher zu geben und erlebe dann, wie er für mich sorgt und das mitten in der Wüste? Und das betrifft übrigens nicht nur unsere ganz natürlichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken, sondern das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. In allen Bereichen, wo wir Bedürfnisse haben, die legitim sind, die Gott sogar in uns hineingelegt hat. Gott weiß, dass ich Bedürfnisse habe. Ich habe Bedürfnisse nach Freundschaft, nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, nach Partnerschaft und so weiter und so fort. Ihr könnt die Liste selber fortführen. Und ich habe täglich in kleinen und großen Entscheidungen die Wahl, nehme ich selber in die Hand und still mein Bedürfnis, so wie ich es für gut halte, oder folge ich Gott? Das Interessante ist ja, wenn wir unser Leben selber in die Hand nehmen und selber für uns sorgen, dann geht es uns an vielen Punkten genauso wie den Israeliten. Am nächsten Morgen ist der Wurm drin und es stinkt. So weit, so gut, könnte man sagen, oder so weit, so schlecht, je nachdem. Denn mein und dein Problem ist ja, dass wir in diesem Punkt so oft den Israeliten so ähnlich sind, oder? Wir wissen das, wir hören das und vielleicht geht es uns auch ans Herz, naja, das müsste ich eigentlich anders machen. Aber es braucht vielleicht keine 2 Stunden, so wie bei den Israeliten auch. Die Umstände verändern sich und dann stehen wir da und sind die Obermurrer. Wir vertrauen Gott eben oft nicht. Und was nun? Und das ist der 4. und letzte Punkt. In Wüstenzeiten erkennen wir Gottes Gnade. Im Matthäusevangelium, Kapitel 4, berichtet uns Matthäus von Jesus, der unmittelbar vorher getauft worden ist und wo eine Stimme aus dem Himmel kam und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, sagt Gott über Jesus. Und dann heißt es direkt danach, und der Geist Gottes führte ihn wohin? In die Wüste. Das hat er sich nicht selber ausgesucht, sondern Gott führte ihn in die Wüste. Und dort wird er vom Teufel geprüft und versucht. Und ratet mal, worin die erste Versuchung bestand. Ja, Essen, genau. Also ich lese euch kurz vor, 40 Tage und Nächte, alles nicht zufällig, lang aß Jesus nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Geht es darum, dass Jesus ein kleines Wunder macht? Die Versuchung bestand darin, dass Jesus selbst für seine Bedürfnisse sorgt. Der Teufel wollte ihn dazu bringen, seinem Vater im Himmel zu misstrauen und selber für sich zu sorgen. Von außen wird man sagen, hey, wo ist denn das Problem? Ein bisschen Brot aus den Steinen hätte auch nur ein großer Stein sein müssen, hätte schon gereicht. Ist doch super, Gott, dann musst du dich nicht mehr drum kümmern, hat deinen Sohn gemacht. Wo ist das Problem? Aber wenn Jesus sich darauf eingelassen hätte, und das wusste er ganz genau, da ging es nicht um Brot. Da ging es um die Versorgung seines himmlischen Vaters, da ging es um das Vertrauen, das er in seinen Vater hatte, dass dieser Vater für ihn sorgen würde. Und wenn es bedeutete, in der letzten Sekunde, wie gesagt, nach 40 Tagen nichts essen, da ist nicht mehr viel Puffer nach oben. Und Jesus hatte sogar das Vertrauen, dass selbst wenn es seinen Tod bedeutet hätte, der liebende Vater immer noch nach seinem Besten für ihn sorgen würde. Und jetzt ratet mal, wie Jesus auf die Versuchung des Teufels reagiert. Mit einem Bibelwort. Und welches Bibelwort könnte das wohl sein? Wir haben es eben gelesen. Jesus antwortete ihm, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist exakt das, was Mose geschrieben hat in der Reflexion über das, was das Volk Israel in der Wüste lernen sollte. Und Gott hat gesagt, ich habe sie hungern lassen, ich habe ihnen Manna gegeben, um ihnen beizubringen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist kein Zufall, dass Jesus exakt mit diesem Bibelwort antwortet. Jesus war in der Wüste, Gott hat ihn dorthin geführt, er hat nicht gegessen und nicht getrunken, aber er hat nicht gemurrt. Er hat seine Versorgung nicht selbst in die Hand genommen, sondern auf die Versorgung des Vaters vertraut. Und wenn wir das Leben von Jesus weiter verfolgen, dann sehen wir, er hat das perfekte Leben gelebt, das Israel hätte leben sollen und es nicht hingekriegt hat, schon wenige Stunden, nachdem sie aus Ägypten ausgewandert waren, dass wir leben sollen und es nicht hinkriegen. Wenige Stunden reichen uns und schon läuft wieder alles anders. Jesus hat es getan. Er hat das vollkommene Leben gelebt. Und Jahre später am Kreuz ruft Jesus aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das einzige Mal, dass er Gott nicht mehr Vater nennt. Warum? Weil er am Kreuz seine Sohnschaft aufgab, er verlor seine Beziehung zum Vater, weil er die Strafe auf sich nahm, die du und ich verdient hätten. Er gibt die Sohnschaft auf, sodass wir Töchter und Söhne Gottes werden können. Verstehen wir das? Wir werden Kinder Gottes, wir werden angenommen, wir empfangen Gnade unverdient als Geschenk, weil Jesus das perfekte Leben gelebt hat, damit wir, wenn wir nicht gehorchen, wenn wir in den Wüstenzeiten anfangen zu murren, dennoch Gottes Liebe empfangen, seine gütige Versorgung haben und er als seine Kinder behandelt. Aber Gott möchte, dass wir aufhören, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und aufhören, in Wüstenzeiten zu murren. Und er erzieht uns als liebender Vater, damit wir das lernen. Paulus, denkt in dem Brief an die Philippa über den Tod von Jesus am Kreuz nach. Eine ganz bekannte Stelle. Er schreibt das in Kapitel 2 und ich lese uns da mal die Verse 8 und 9. Ihr kennt das sicherlich, habt das bestimmt schon mal gelesen. Wenn nicht, dann hört es jetzt. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er, Jesus, sogar den Tod auf sich, schreibt Paulus. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und nachdem Paulus den Philippern den Inhalt des Evangeliums, der guten Botschaft, also das, was da passiert ist, was wir berichten, was Jesus getan hat, nachdem er ihnen das vor Augen geführt hat, stellt er eine ganz wichtige Frage. Die Frage heißt, was folgt daraus, liebe Freunde? Leute, das müssen wir lernen, diese Frage zu stellen. Wir können das Evangelium hoch und runter wissen, dass Jesus gestorben ist und so weiter und so fort. Alles schön und gut, und das müssen wir auch wissen. Aber ob wir evangeliumsgemäß leben, entscheidet sich an genau dieser Frage. Was folgt daraus? Und das ist immer die Frage, die das Neue Testament stellt. Was folgt daraus? Und er beantwortet sie. In Vers 14, er sagt einiges, aber in Vers 14, weil das so gut passt, schreibt er Folgendes. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Das sind genau die beiden Punkte. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, ich ergänze, an der Güte Gottes, an seiner Treue, an seiner Allmacht. Im Blick auf den Sohn Gottes, im Nachdenken über das, was er für dich und für mich getan hat, da verwandeln sich unsere Zweifel in Glauben, da wird Unzufriedenheit zur Dankbarkeit. Im Blick auf den Sohn Gottes, im Nachdenken über das, was er für dich und für mich getan hat, in dem Verharren und wirklich darüber nachdenken, da verwandelt sich unser Zweifel in Glaube und unsere Unzufriedenheit in Dankbarkeit.